wissen, dass der Extremismus hier sehr, sehr stark ist, dass es auch hier verbreitet wird, ist auch richtig, weil die meisten Menschen irgendwie in Europa, die direkte Fluchterfahrung hatten oder in den Kriegen mitgekämpft haben, sind laut Statistik in Österreich. Und deswegen kommt die Propaganda am schnellsten in Europa nach Österreich.
Sagt der Tschetschene Ahmad Mitiaev, der schon lange in Österreich lebt. Er gehört zu einer von 4 Migranten-Communities, die in einer Studie von der österreichischen Regierung vor kurzem untersucht worden sind. Dabei wird der tschetschenischen Community ein vergleichsweise hohes Radikalisierungspotenzial zugeschrieben. Doch wie stark sind Islamismus und Dschihadismus in Österreich heute wirklich? Wo sind deren Wurzeln? Und hat sich die Situation im Land beruhigt nach dem islamistischen Terroranschlag im November 2020 in Wien, der der schwerwiegendste in Österreichs Geschichte gewesen ist?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Unser Reporter Stefan May lebt die Hälfte des Jahres in Wien und kennt die Stadt gut. Er hat sich zum Thema umgehört und ist dabei zunächst auf ein ungewöhnliches Paar gestoßen, das mit seinen Videos auf TikTok, Instagram und YouTube bei den Jugendlichen anscheinend einen Nerv trifft.
Vor dem Millennium Tower im Wiener Bezirk Brigittenau, einem Büroturm mit Einkaufszentrum. Polizeigruppeninspektor Uwe Schaffer wartet hier auf seinen Videoclip-Partner Ahmad. Sofort ist er von ein paar Halbwüchsigen umringt, die ein Autogramm von ihm möchten.
Ja, na sicher.
Innerhalb weniger Monate ist das ungleiche Paar, der 23-jährige bärtige aus Tschetschenien stammende Ahmad und der 59-jährige Polizist in Uniform, in den sozialen Netzwerken zu Stars geworden. Als Che und Kop, als der Tschetschene und der Polizist, als Ahmad und Uwe treten sie auf. In diesen Videos werden Fragen beantwortet, die Jugendliche, vor allem mit Migrationshintergrund, an Ahmad schicken und von Uwe beantwortet werden. Etwa, darf man als Albaner manchmal Serben schlagen? Oder wie lange sitzt man im Gefängnis, wenn man mit 15 einen Überfall begeht?
User 99774788487 möchte wissen, ist meine Strafe noch höher, wenn ich von Polizei weglaufe?
Da es in der Verfassung das Recht auf Freiheit tut, ist es nicht verboten.
Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Workshop der Polizei mit der tschetschenischen Community. Es ging um ein besseres gegenseitiges Verständnis füreinander. Ahmad fand die Vorschläge der Polizei für ein Fußballmatch oder ein Schachturnier lächerlich, worauf Uwe ihn zum Gespräch einlud. Daraus wurden die Videos auf TikTok. In nicht einmal einem Jahr wurden sie fast 10 Millionen Mal geklickt. Mehr als eine halbe Million Likes haben die beiden schon. Doch es gibt nicht nur wohlwollende Menschen, erzählt Ahmad Mitiaev.
Einer der Menschen haben mir heute in der Früh geschrieben, um 6.35 Uhr, dass ich ein dreckiger Moslem bin, dass ich zurück in meine Heimat soll, auf unserem TikTok-Kanal. Und solche Sachen passieren tagtäglich, aber ich kann damit leben, sagen wir mal so, weil das sind auch ganz normal Menschen wie wir.
Aber auch aus der eigenen Community, die der Polizei teilweise höchst reserviert gegenübersteht, schlägt Ahmad mitunter Ablehnung entgegen. Er mache mit einem Polizisten gemeinsame Sache, wird ihm vorgeworfen. Denn unter seinen Landsleuten gibt es so einige, die dem Extremismus zugerechnet werden und andere bedrohen, wenn sich diese ihrer Sicht nach falsch verhalten.
Menschen, die sich vor denen fürchten, kenne ich einige. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sowas auch ernst nehmen. Aber ich nehme sowas mittlerweile nicht mehr ernst. Und ich fürchte die nicht, weil ich diese Menschen schon sehr, sehr gut kenne und mehrere Jahre schon mit solchen Menschen zusammenarbeite.
Denn Ahmad ist Jugendarbeiter. Er selbst sei als Junge straffällig geworden und hätte nach eigenen Worten damals schon Wegweisungen gebraucht, sagt er, wie sie jetzt die kurzen Videos anbieten.
Anonym Wiener schreibt, lieber Herr Kommissar, was passiert, wenn man eine Bank ausraubt und dabei bewaffnet ist?
Bei dem Ganzen handelt es sich um einen schweren Raub und da stehen bis zu 15 Jahre drauf. Abgesehen davon, die Banken haben eh kein Geld mehr, das zahlt sich gar nicht aus.
Ende Juni war eine Studie im Auftrag der österreichischen Bundesregierung erschienen, die den Zusammenhang von Extremismus und Migration zum Thema hatte. Vier Gruppen waren dabei untersucht worden: türkische, arabische, tschetschenische und Balkangruppen. Vier Gruppen, die vor allem in Wien die Mehrheit der Bevölkerung mit Migrationshintergrund darstellen. Ein Ergebnis der Studie: Der Zusammenhang zwischen Extremismus und Migration ist vielschichtig. Cemal Sibeljakovic ist als Kind im Gefolge des Jugoslawienkriegs nach Österreich gekommen und lässt sich zum Psychotherapeuten ausbilden. Er ist der erste und bisher einzige muslimische Gefängnisseelsorger in Wien, der eine Vollzeitstelle hat. Was er feststellt, ist, dass die Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft, vor allem gegenüber der tschetschenischen Community, sich oft als self-fulfilling prophecies erweisen.
Da gibt es dann immer wieder den Fall, dass vor allem junge tschetschenische Männer immer als aggressiv, immer als widerspenstig, immer als problematisch dargestellt werden. Und dann gibt es eben bei manchen die einzige Art, darauf zu reagieren, also in das Negativbeispiel hineinzukippen. Okay, ihr sagt die ganze Zeit, dass ich in dem Fall vielleicht aggressiv bin, dass ich immer auf Zoff aufs bin, dann gebe ich euch genau das, was ihr wollt.
Als Gefängnisseelsorger ist er zuständig für alle muslimischen Gefangenen in den vier Gefängnissen von Wien, rund 500 Menschen. Sie würden ihm oft erzählen, wie ohnmächtig sie sich fühlen würden, insbesondere wenn sie Rassismus durch Staatsorgane ausgesetzt seien. In Österreich garantiert das Islamgesetz von 2015 eine entsprechende Betreuung in Justizanstalten. Die Ursprünge reichen jedoch weiter zurück. Bereits 1912 gab es im Kaiserreich Österreich ein Islamgesetz. Man wollte damit die religiösen Beziehungen zu den neuen Staatsbürgern aus dem teilweise muslimischen Bosnien-Herzegowina regeln, das damals in die Habsburger Monarchie aufgenommen worden war. Gefängnisseelsorger Sibeljakovic räumt ein, dass es in Haftanstalten auch zu Radikalisierungen durch Mitgefangene komme, wenngleich er lieber von Fanatisierung als von Extremismus spricht. Darauf habe die österreichische Justiz mit häufigeren Versetzungen solcher Multiplikatoren innerhalb der Haftanstalten reagiert. Aber auch junge Österreicher und Österreicherinnen würden zum Islam, konkreter zum Islamismus, konvertieren. Extremismusforschende bezeichnen dies quasi als Jugendkultur, als Punk der 2000er, 10er und 20er Jahre.
Es ist eine Möglichkeit, sich gegen die sehr freie liberale Gesellschaft ein bisschen aufzulehnen, und dass es quasi ein identitätsstiftendes Merkmal gewesen ist. Okay, es ist nicht mehr wie früher, dass ein Tattoo jemanden aufregt, es ist nicht mehr schlimm, wenn ich irgendwo betrunken Party mache oder sonst irgendwas, aber es wird als sehr bedenklich und fragwürdig aufgegriffen, wenn ich ein Kopftuch trage oder wenn ich irgendwo hin in eine Moschee beten gehe oder sowas.
Direkt am Donaukanal, mit Blick zum Stephansdom, hat die Beratungsstelle Extremismus, kurz BEX, ihre Adresse. Hierhin wenden sich Angehörige, meist Eltern, deren Kinder mit irgendeiner Form von Extremismus in Kontakt gekommen sind. Mit Neonazis, mit islamistischer Ideologie, mit christlichem Fundamentalismus. Nur zu Corona-Zeiten war es umgekehrt. Da kamen die Kinder von Eltern, die plötzlich Verschwörungstheorien anhingen. Ähnlich wie Cemal Sibeljakovic beobachtet auch die Leiterin von BEX, Verena Fabris, seit etwa einem Jahr eine besondere Entwicklung, nicht nur in muslimischen Kreisen.
Es ist auch ein jugendkulturelles Phänomen, dass Jugendliche zu so einer globalen neosalafistischen Protestkultur auch konvertieren. Das passiert über Peergruppen, das passiert über TikTok, dann sind die Freundinnen vielleicht schon in einer Gruppierung, dann findet man das auch cool. Es ist eine Möglichkeit zu protestieren, es ist eine Möglichkeit, sich radikal abzugrenzen, auch von der Welt der Erwachsenen. Es ist immer noch in der Schule, wenn man Allahu Akbar schreit, bekommt man Aufmerksamkeit.
Doch eine Radikalisierung ohne Anschluss in die reale Welt würde nicht funktionieren. Der Islamische Staat hat inzwischen von seiner Wirkmacht verloren. Deshalb gibt es auch laut Verena Fabris einen Unterschied zwischen der heutigen Situation und der Begeisterung für salafistische Gruppierungen 2013-14, als der IS um Kämpfer im Syrienkrieg warb.
Jetzt ist Gewalt nicht unbedingt das Thema bei den Jugendlichen. Und was wir auch bemerken, dass es fluider ist und die Jugendlichen da auch eher ein- und aussteigen. Ja? Und da kann man irgendwie auch einen Niqab tragen und dann trotzdem 2 Wochen später in die Disco gehen.
Dennoch würde die BEX-Chefin die Entwicklung nicht als harmlos bezeichnen. Fanatismus ließe sich steigern und instrumentalisieren, sagt Fabris. Das Museumsquartier nahe der Wiener Ringstraße. Früher waren hier die kaiserlichen Hofstallungen untergebracht. In einem der niedrigen Räume unter dem Dach hatte Soziologe Kenan Güngör sein Büro. Er beobachtet den migrationsgeprägten gesellschaftlichen Wandel in Österreich und ist Inhaber des sozialwissenschaftlichen Beratungs- und Forschungsbüros Think Difference in Wien.
In Wien, würde ich sagen, ist diese Gefahr von einem terroristischen Extremismus im islamischen Kontext ein bisschen höher als vielleicht woanders. Insgesamt ist die Gefährdungslage in Europa, zumindest gegenwärtig, niedrig. Unter der Bedingung, dass sie niedrig ist, ist sie in Wien sozusagen ein bisschen höher, so müsste man das sagen.
Ahmad, der Che von Che und Kopp, bestätigt das und weiß auch, warum das so ist.
Extremistische Zellen gibt es hier eindeutig. Dass es so die Gangs wie in Deutschland, Frankreich und nicht gibt, also so offen, ist eine Sache. Aber wir wissen, Wien ist die Hauptstadt von allen Agenten und Agentinnen weltweit. Aber dass der Extremismus hier sehr, sehr stark ist, ist auch zu 100%ig richtig. Dass es auch hier verbreitet wird, ist auch richtig. Weil die meisten Menschen irgendwie in Europa, die direkte Fluchterfahrung hatten oder in den Kriegen mitgekämpft haben, sind laut Statistik in Österreich. Und deswegen kommt die Propaganda am schnellsten in Europa nach Österreich. Die meisten Ausreisen nach Syrien zwischen 14 und 16, 2. Platz war ja Österreich, wie wir wissen.
Auf Platz 1 war Belgien. 2 Phänomene, die in naher Zukunft zum Risiko werden könnten, sieht der Soziologe Güngör.
Das eine ist, die in den Dschihad ziehen wollten oder Rückkehrer waren und festgenommen worden sind, die kommen so langsam alle raus. Ob sie dann genug sozusagen deradikalisiert wurden oder nicht, wissen wir aber nicht. Es gibt ein starkes Betreuungsnetz, aber in Wien hat man ja gesehen, der war ja auch sozusagen in einem Netzwerk von Betreuung drinnen. Und wenn sie aber das wirklich gut kamuflieren, kommen sie damit offensichtlich auch durch. Also keiner von uns hat eine 100%ige Garantie. Und wenn es irgendwann mal so ist, dass die festgenommenen Dschihadisten, die jetzt noch in den Lagern der kurdischen Widerstandsbewegung sind, wenn die Europäer diese Personengruppen nehmen würden, und das wollen die dort unten, sagen, wir haben die Ressourcen nicht, um auf diese Leute aufzupassen, dann kommt natürlich auch noch ein Risikopotenzial mit hoch.
Worauf der Soziologe Kenan Güngör anspielt, ist der Terroranschlag in Wien 2020, bei dem 4 Menschen getötet und 23 teilweise schwer verletzt worden sind. Der Täter war ein Mann, der in Österreich geboren wurde und dessen Eltern aus Nordmazedonien stammen. Und er war Sympathisant der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Gründe, warum Menschen sich dem Extremismus zuwenden, sind vielfältig, erklärt Güngör. Und doch fragt er sich auch, wie werden sich hier die Kinder einstiger Dschihadisten entwickeln, deren Väter im Krieg getötet wurden? Oft sind es fehlende Zukunftsperspektive und das schwierige soziale Umfeld, die junge Menschen ins radikale Milieu abrutschen lassen, sagt Gefängnisseelsorger Cemal Sibeljakovic. Flucht- und Vertreibungserfahrungen können ebenfalls Auslöser sein. Für Verena Fabris, die Leiterin der Beratungsstelle Extremismus BEX, geht es aber auch um die Frage,
wie geht denn eine Gesellschaft um, auch mit geflüchteten Personen? Wie viele Perspektiven habe ich auch, wenn ich hier in Österreich bin und keinen Aufenthaltsstatus, keinen sicheren habe? Also auch das ist ein Vulnerabilitätsfaktor. Weil Sicherheit auch ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und wenn ich vielleicht auch nicht mal arbeiten kann, weil ich jahrelang darauf warte, dass überhaupt mein Asylbescheid kommt.
In solchen Situationen würden sich Menschen nicht zugehörig, nicht wahrgenommen, diskriminiert fühlen.
Dann gibt es Leute, die einfach komplett aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, wie man es so sagt, umgangssprachlich Mobbingopfer unter Anführungszeichen. Solche Menschen wie der Attentäter von Wien, den ich auch gut kannte,
sagt der aus Tschetschenien stammende Ahmad. Wenn Jugendliche mit Migrationshintergrund keinen Ausweg sehen und in ihrer Ohnmacht versuchen, sich einen Reim darauf zu machen, befänden sie sich da, wo sie extremistische Gruppen gut abholen könnten, sagt der Gefängnisseelsorger Schibel Jakovic.
Und den Reim, den die extremistischen Gruppierungen anbieten, ist, das ist, weil du Türke bist, das ist, weil du Afghanin bist, das ist, weil du Muslim bist, weil du dies bist und jenes bist. Und du musst dich dagegen zur Wehr setzen und wir zeigen dir, wie das geht. Und dann führt eins zum anderen und wir sind an einem Punkt, an dem es dann vielleicht keinen Zurück mehr gibt.
Es gäbe nur eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, das Gespräch zu suchen und im Gespräch zu bleiben. Aus dem Kontakt mit den Gefängnisinsassen weiß Schibel Jakovic,
diese Menschen sind in jedem Fall sehr, sehr durstig, meiner Erfahrung nach, nach einer gesunden Beziehung. Und alles, was eine Beziehung möglicherweise ins Wanken bringt, ohne die Möglichkeit auf Korrektur, ist schädigend.
Das bestätigt auch Gruppeninspektor Uwe Schaffer, der die Migrantenmilieus, insbesondere die der Tschetschenen, die in seinem Bezirk stark vertreten sind, schon lange kennt.
Ich habe, bevor ich den Ahmad gekannt habe, schon mit der tschetschenischen Community zusammengearbeitet und bin da drauf gekommen, dass da wirklich Top-Leute drunter gibt unter den Tschetschenen, dass nicht alle auf der Straße Stunk machen, sondern das sind nur einzelne jugendliche Gruppen, die das machen. Ja? Da geht es um den kulturellen Hintergrund. Tschetschenen haben ganz einen anderen kulturellen Hintergrund, wie zum Beispiel Türken oder Afghanen. Und da muss man sich wirklich in die jeweilige Kultur hineindenken und erfahren die Kultur, indem man eben mit den Leuten der einzelnen Community spricht.
Eine kluge, differenzierte Annäherung des Polizisten Uwe Schaffer an die Migranten-Communities in Wien, einer Stadt, in der gut 34% der Bevölkerung Ausländer sind. Beinahe doppelt so viele wie im Rest des Landes. Einen Schluss, den man aus der Reportage ziehen kann, ist, es gibt eine Beziehung zwischen Migration und Extremismus. Und einen zweiten, es gibt einen Unterschied zwischen der Situation heute und der in den Jahren 2013-2014, als die Begeisterung für salafistische Gruppierungen groß war. Was bedeutet das für die zukünftige Gefahr durch Terroranschläge? Ist sie nun kleiner? Und trifft das auf die ganze Europäische Union zu? Das möchte ich erfahren von Guido Steinberg. Er ist Islamwissenschaftler und Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und er tritt in Terrorismusprozessen in Deutschland und Österreich regelmäßig als Sachverständiger auf. Hallo, Herr Steinberg.
Hallo, Frau Wohland.
Herr Steinberg, wir haben im Beitrag eben gehört, dass die Begeisterung für salafistische Gruppierungen in Österreich heute nicht mehr zu vergleichen ist mit der von 2013, 2014, als der IS um Kämpfer im Syrienkrieg geworben hat. Ist das gut? Können wir also aufatmen?
Ja, zumindest können wir davon ausgehen, dass sich die Situation doch etwas entspannt hat. Das hat vor allem damit zu tun, dass Hunderte, in einigen Ländern Tausende Salafisten und Dschihadisten nach Syrien gegangen sind und doch nicht allzu viele von denen zurückgekommen sind. Das hat in der gesamten Szene für eine Ernüchterung gesorgt. Allerdings müssen wir gleichzeitig sehen, dass es weiterhin Anschlagsplanungen gibt, die nicht erfolgreich sind. Und wir müssen sehen, dass es dschihadistische Gruppen weltweit gibt, die darum kämpfen, genauso stark zu werden, wie der IS das vor einigen Jahren war.
Sie haben für die Konrad-Adenauer-Stiftung 2021 eine Studie verfasst über den Dschihadismus in Österreich. Das war ein knappes halbes Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien. In dieser Studie schreiben Sie, das Beispiel der tschetschenischen Einwanderung zeigt, dass die Zuwanderung aus Bürgerkriegsregionen der islamischen Welt ein längerfristiges Risiko mit sich bringt. Was genau heißt das?
Ja, das heißt, dass die Migrationsbewegungen gerade des letzten Jahrzehnts in Richtung Europa eine sicherheitspolitische Dimension haben. Und wir sehen das ganz deutlich hier in Deutschland, wo nicht etwa die Rückkehrer aus Syrien oder aus dem Irak die größte Gefahr für die innere Sicherheit waren. Sicherheitsbehörden haben das immer geglaubt. Die haben immer vor den Rückkehrern gewarnt, die beim IS waren, die lange Kampferfahrung hatten, die radikalisiert waren. Wenn man sich anschaut, wer die Anschläge verübt hat in den Jahren vor allem nach 2016, dann wird man feststellen, das sind vor allem Menschen, die gerade gekommen sind, aus Ländern wie Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, aber auch aus Ländern wie Tadschikistan in Zentralasien, auch wenn deren Anschlagspläne meist nicht erfolgreich waren. Also diese Migration, egal wie man sie bewertet, insgesamt, stellt ein Sicherheitsproblem dar.
In welchen europäischen Ländern sind denn die Anhänger dschihadistischer Gruppierungen heute am stärksten vertreten? Und dazu gleich nachgeschoben, wer ist es und warum tun sie es?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Phänomen betrachtet. Wenn man nach absoluten Zahlen geht, nach der Größe der dschihadistischen Szene, dann sind natürlich die großen Staaten, also vor allem Großbritannien, Frankreich, Deutschland, da ganz weit vorne. Man kann allerdings in den letzten Jahren beobachten, dass im Verhältnis zur Bevölkerungszahl oder auch im Verhältnis zur Zahl der Muslime in dem jeweiligen Land kleine Länder eher Probleme haben. Österreich zum Beispiel hat dreimal so viele Dschihadisten nach Syrien entsandt wie Deutschland. Absolut natürlich viel weniger, das waren so etwa 300, in Deutschland waren es etwa 1100. Und wenn man dann bedenkt, dass diese Staaten dann doch kleinere Sicherheitsbehörden haben, weniger Möglichkeiten mit diesem Thema umzugehen, technische Möglichkeiten beispielsweise, finanzielle, personelle Möglichkeiten, dann wird, meine ich, das Problem deutlich. Wenn Sie dann noch fragen, naja, wer ist das? Wir sehen in den letzten Jahren vor allem, dass junge Islamisten marokkanischer und tunesischer Abstammung das dynamischste Element in der europäischen Szene sind. Also Dschihadisten mit diesem Profil, die haben die meisten großen Anschläge beispielsweise 2014 bis 2016 verübt. Die meisten, die ausgewandert sind aus Europa Richtung Syrien, um sich dort dem IS oder anderen Gruppen anzuschließen, die waren marokkanisch und tunesischstämmig. Mittlerweile muss man aber sehen, dass, wenn man sich die Liste der Anschlagspläne anschaut, auch viele Syrer darunter sind, viele Afghanen. Sie sind vor allem mit den Flüchtlingswellen der Jahre 2014 bis 2016 gekommen. Aber in einem Land wie Deutschland in den letzten Jahren besonders viele Zentralasiaten, die auffällig geworden sind. Und es gibt auch so einen kleinen Trend in Ländern wie Deutschland, Österreich und im Balkan, dass albanischstämmige und ganz junge Islamisten in diesen terroristischen Netzwerken besonders stark vertreten sind.
Drohen denn Terroranschläge? Und wenn ja, wie ist Europa, wie ist die Europäische Union sicherheitspolitisch darauf vorbereitet?
Ja, es drohen immer wieder Terroranschläge. Es hat erst zuletzt Verhaftungen gegeben. Der Generalbundesanwalt hier in Deutschland hat angegeben, dass diese Gruppe, die in Nordrhein-Westfalen und auch in Belgien verhaftet wurde, Anschläge geplant hat. Da muss man jeweils darauf warten, was sich da vor Gericht als korrekt, als Wahrheit erweist. Aber es gibt immer wieder solche Nachrichten und es gibt natürlich diese große Zahl von Einzeltätern, die vielleicht nur mit einem Messer vorgehen, bei denen ja oft nicht so ganz klar ist, ob ideologische Motive eine Rolle gespielt haben. In jedem Fall gibt es weiter Anschläge, es gibt weiter Terrorplanungen und die Europäische Union ist mittlerweile darauf eingestellt. Allerdings gibt es ein ganz großes Problem. Die erste Information über größere Terrorplanungen kommt immer von den USA. Es sind nicht unsere Nachrichtendienste, die die aufdecken. Dazu haben sie nicht die Möglichkeiten, vor allem nicht die technischen Möglichkeiten. Wir sind da also stark von den USA abhängig, haben in gewisser Weise so einen, vielleicht sogar den wichtigsten Teil unserer Terrorismusbekämpfung, den schwierigsten Teil unserer Terrorismusbekämpfung outgesourced. Und man muss sich da immer die Frage stellen, können wir uns denn darauf verlassen, dass die USA auch noch unter einem neuen Präsidenten Trump so kooperativ sind, wie sie das in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren. Wenn sie das nicht mehr sind, dann stehen die Europäer vor großen Problemen.
Soweit Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Gefahr islamistischer Anschläge in Europa und darüber, wie Europa darauf vorbereitet ist. Danke für das Gespräch, Herr Steinberg.
Ich danke.
Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut fanden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.